Einen schönen guten Abend. Hier ist Andreas Popp und das ist die 6. Sendung der Podcast-Reihe Finanzfragen, was tun? Und das Thema geht immer noch um die Immobilien. Das ist nämlich der 2. Teil. Wir haben uns im 1. Teil mit dem Thema Immobilien und Schulden grob auseinandergesetzt über die Einschätzung der Lage der Immobilien in Europa, wie sich die Preise wohl entwickeln werden, bis hin zu den ganz heißen Themen verfassungsrechtliches Risiko und auf der anderen Seite das Lastenausgleichsgesetz. Das gehört ja irgendwie auch sogar zusammen miteinander. Wenn man sich dieses Thema gerade nochmal zurückholt und sich vergegenwärtigt, ist natürlich eine Frage, inwieweit man versuchen sollte, jetzt eine Veränderung oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man sagt, man lässt alles, wie es ist. Man sagt sich, okay, Frau Bundeskanzlerin wird das alles regeln. Wir sind da völlig im Vertrauen. Da passiert nichts. Ich glaube, Sie kriegen das alles im Griff. Oder es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe da kein gutes Gefühl. Ich glaube, ich werde da eine entsprechende Entscheidung für mich fällen müssen. Wie kann die Entscheidung denn aussehen? Die meisten werden sich entscheiden, weil hier viele Emotionen eine Rolle spielen und die werden sagen, ich will meine Immobilie behalten, so oder so. Das ist eine saubere und souveräne Entscheidung, wenn sie denn aus einer Überzeugung kommt und ist völlig in Ordnung. Sollte man sich für den Weg entscheiden, dass man die Immobilie, die man bewohnt oder auch vermietet, weiter behalten will, dann sollte man natürlich auch auf ein paar Dinge aufpassen. Es gibt ja den Grundsatz, dass man keine Schulden haben soll. Keine Schulden haben ist grundsätzlich immer richtig. Das sagt dann schon der gesunde Menschenverstand und auch die Intuition. Auf der anderen Seite haben wir aber gelernt, dass wir mit einem Lastenausgleichsgesetz zu rechnen haben oder rechnen müssen, eventuell. Alles im Konjunktiv. Tja, wenn wir mit einem solchen Lastenausgleich rechnen müssten, ich habe das in der vorherigen Sendung besprochen, was das bedeutet, dann ist die Frage, wie würden das ungefähr aussehen? Ich gehe davon aus, das ist aber auch nur meine Vermutung, denn niemand weiß es bis jetzt, denn die offiziellen Zahlen werden natürlich alle hinter den Kulissen gehandelt und gehandelt und geregelt. Nehmen wir an, wir haben eine Quote von 50%, die als Zwangsverschuldung eingetragen werden soll, wie 1952, wie ich es erklärte. Da muss man fragen, von welcher Summe? Von dem Wert der Immobilie oder von dem schuldenfreien Wert der Immobilie? Bedeutet, wenn eine Immobilie einen Wert hat von 100.000 und ich habe 50.000 Schulden noch drauf, die ich noch zurückzahlen muss. Nicht Grundbucheintragung, sondern echte Schulden. Das Grundbuch ist wieder was anderes, weil im Grundbuch werden die Schulden festgehalten zum Zeitpunkt einer Schuld, die aufgenommen wird. Und wenn der Kredit zurückgezahlt ist, dann heißt das nicht automatisch, dass die Grundschuld gelöscht wird in den Grundbüchern. Die bleibt bestehen. Und ich rate, wenn man keine neuen Schulden aufnehmen will, diese Grundschuld grundsätzlich dann auch zu löschen. Aus dem Grunde, weil sonst die Banken unter bestimmten Umständen die Möglichkeiten haben, ich sage mal, meine Immobilie als Grundschuld zu nutzen, falls mal eventuelle Zahlungsschwierigkeiten bei der Bank auftreten. Das ist eine Sache, die ich nicht unwichtig finde und ich möchte sie zumindest gesagt haben. Spult das dreimal hin und her und versucht das zu realisieren, was ich da gesagt habe. Das heißt, die Immobilie von euch, die private Immobilie, für Bankschulden herhalten muss. Man glaubt, das geht nicht. Oh, da kann man sich mächtig täuschen. Aber ich sage mal, wenn man eine Immobilie hat, die noch mit der Hälfte verschuldet ist, dann bedeutet das ja, dass die eine Hälfte gehört ja noch der Bank und die andere Hälfte gehört ja bereits mir, weil sie schon so weit abbezahlt ist. Dann würde ich davon ausgehen, mit meinem gesunden Menschenverstand, dass ein Lastenausgleich stattfinden würde, auf der Basis des schuldenfreien Teils. Bedeutet 100.000 Immobilienwert, 50.000 Schulden sind 50.000 Guthaben. Nehmen wir an, es gäbe einen Lastenausgleich von 50% wie 1952, dann würde man auf die 50.000 freien Wert 50% jetzt an Schuld eintragen, sprich 25.000 Schulden würde die Immobilie dann haben. So ist meine derzeitige Kalkulation, dass ich es einschätzen würde. Hätte ich die Immobilie jetzt aber voll bezahlt, und die meisten sind ja stolz und froh darüber, dass sie keine Schulden mehr auf ihrer Immobilie haben, dann ist es so, dass man dann eventuell auf den vollen Betrag der Immobilie, auf die 100.000, nämlich die 50% eingetragen bekommt, sprich 50.000. Und es lohnt sich also an dieser Stelle dann eventuell sogar eine Schuld auf der Immobilie zu haben. Und jetzt könnt ihr die PDF mal aufrufen, die ich dabei gefügt habe. Das ist nämlich das Spannungsfeld. Grundsatz, man soll keine Schulden haben, aber wir haben das Risiko bei einer unverschuldeten Immobilie durch das Lastenausgleichsgesetz. Wie kann die Lösung sein, weil es ja ein Spannungsfeld ist, und ich habe da reingeschrieben, Immobilienschulden plus Guthaben, sofern sie denn übereinstimmen, 1:1, bedeutet trotzdem eine Schuldenfreiheit. Aber wenn ich jetzt das Geld habe, um die Immobilie abzahlen zu können, dann müsste ich es natürlich in irgendeiner Form so anlegen, dass es eben nicht krisengebeutelt ist unter bestimmten Voraussetzungen und eben halt auch durchhält. Und da fällt mir im Moment eben nichts anderes ein, als sich nicht in Aktien, nicht in irgendwelchen festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, also typische Bankfinanzinstrumente, sondern tatsächlich im Moment noch in Edelmetalle zu investieren, weil ich nicht glaube, dass die Edelmetalle massiv fallen werden, sondern mindestens wertstabil sind, wenn nicht sogar noch steigen werden. Das ist natürlich ein spezielles Thema, was wir in einer anderen Sendung später noch, was ich da noch weiter darstellen werde. So, also das halte ich schon für ganz wichtig. Für diejenigen, die sich aber jetzt entscheiden, okay, ich möchte es gern verkaufen, fragen sich aber, ja, und wo wohne ich denn? Ich brauche die Immobilie. Es gibt das, ich habe zum Beispiel Hund und Katze und weiß nicht, wo ich dann wohnen sollte, möchte aber mein Geld mobilisieren. Die Immobilie ist ja immobil. Wenn ich es verkaufe, habe ich das Geld, habe die Möglichkeiten, mein Geld so anzulegen wie in Edelmetallen, die ich einfach mitnehmen kann. Sie sind also mobil. Das ist der Unterschied zu meinem Grundstück. Das kann ich nicht zusammenrollen und mitnehmen, wenn ich irgendwo anders hingehe. Das bleibt immer da, wo es ist, ist also immobil. Daher der Name. So, und dann kommt eben halt die Möglichkeit, die sich hier auftut, und das ist ein Sale-and-Lease-Back-Verfahren. Es gibt momentan viele Leute mit viel Geld, die suchen Investments. Und viele Menschen durchblicken aus meiner Sicht die Zusammenhänge eher wenig und bauen auf die Vergangenheit. Und wer nur auf die Vergangenheit baut, der macht einen Fehler. Man sollte nicht nur nach hinten sehen, sondern auch nach vorne. Und das ist wichtig. Das Risiko einer Kapitalanlage, und dazu gehört auch eine Immobilie, das Risiko einer Kapitalanlage liegt immer in der Zukunft, niemals in der Vergangenheit. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die meint jeder zu kennen, und genau das Gegenteil sehe ich jeden Tag, findet statt in den Entscheidungen bei den Menschen, weil sie nämlich sich nur auf die Vergangenheit konzentrieren. Das ist ungefähr so, als würde ich sagen, ich kann mir an meinem Auto vorne die Windschutzscheibe zukleben. Ich sehe anhand des Rückspiegelbildes, wie es vorne weitergeht. Das wird dann ein Blindflug. Deshalb ist es wichtig, durchaus aus der Vergangenheit und aus den Erfahrungen zu lernen, aber auch auf der anderen Seite eine realistische oder zumindest zu versuchen, eine realistische Prognose für die Zukunft eben abzugeben. Ein Sell-and-Lease-Back-Verfahren bedeutet also, es gibt Leute, die glauben, dass die Immobilienpreise noch steigen werden aufgrund der hohen Geldsummen, die momentan investiert werden. Und das ist auch ihr gutes Recht. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen. Und wenn man dann solche Investoren findet, die sind bereit, eine Immobilie zu kaufen und suchen dann einen Mieter. Daraus kann man natürlich auch selber ein Modell machen, indem man zu einem Makler geht und sagt, ich möchte gerne meine Immobilie verkaufen und biete mich gleichzeitig als Mieter an mit einem Mietvertrag von 5 Jahren oder was auch immer. Das heißt, ich biete dem Investor mich selbst an, also meine eigene Person, die tatsächlich dann dieses ganze Objekt noch weiter mietet. Damit habe ich mein Geld liquidiert und mobilisiert und der Anleger hat eine Immobilie als Anlage, weil er ja glaubt, dass sie steigt. Das ist ja genau die unterschiedliche Sichtweise. Also das kann man durchaus mit einem Makler vor Ort mal beschreiben. sprechen, wenn man dort in einem bestimmten Ort lebt. Man muss da gar nicht an die großen Ketten ran, sondern man sollte sich aus meiner Sicht ruhig an die mittelständischen Betriebe mal herantasten, die einen guten Namen haben. Das kann durchaus auch eine Kette sein, natürlich gar keine Frage, aber das halte ich für sehr wichtig. Also das ist soweit dann die Frage. Und wenn man dann einen Erlös hat, mietet man weiter, legt sein Geld dann eben halt gesichert an, zum Beispiel in irgendwelche Mobilien oder also in eben halt Edelmetalle oder auch andere Dinge. Es gibt vielleicht auch andere Dinge. Es klingt sehr einfallslos, wenn ich von Edelmetallen und Land spreche. Aber die momentane Situation lässt bei mir relativ wenig zu. Natürlich kann man zu einem kleinen Teil auch noch irgendwo in Aktien oder sonstige Dinge rumdaddeln. Ich bin kein persönlicher Freund von Bitcoin. Nicht, weil ich gegen Bitcoin bin, aber ich bin gegen nachhaltige Währungen. Und aber da werde ich auch im Thema vom Gold nochmal drauf zukommen. Ja. Eine weitere Frage, die mich momentan erreicht, ist eine, die immer wieder kommt, ist die Frage, Andreas, du hast ein Refugium in Kanada, nicht nur das, du lebst dort sogar. Wäre es für mich auch sinnvoll, beispielsweise tatsächlich das Land zu verlassen, wenn, wohin und so weiter? Ich persönlich kann sagen ja, weil ich habe mich ja selbst auch dazu entschieden. Das war bei mir schon im Jahre 1996, als die Telekom an die Börse ging und ich damals Probleme bekam und habe gesagt, wenn die jetzt solche Unternehmen schon an die Börse bringen und wir haben es gesehen, die darauf kommende Zeit des sogenannten neuen Marktes, das war eine Euphorie, die an den Markt kam. Es war klar, dass es da crashen muss. Damals war es so, viele erinnern sich noch in den 90er um die Jahrtausendwende. Da meinten die Leute in ihren Aktienclubs, sie müssten 10% Rendite machen, aber nicht pro Jahr, sondern pro Monat, manche sogar pro Woche oder am besten auch noch pro Tag. Das fanden die alle ganz normal und keiner hat gefragt, wie sollen das auf Dauer weitergehen? Das kann doch nicht einfach so Geld vom Himmel fallen und alle werden einfach so reich. Dass das eine Riesenblase war, war eigentlich vorauszusehen. In der Zeit habe ich gesagt, okay, hier werden jetzt Dinge eingeleitet, die systemisch sind und irgendwann zum Crash führen. Ich habe es viel früher eingeschätzt, diesen Crash, habe dabei aber auch die kriminelle Energie der Regierungen unterschätzt. Also wenn ich sehe, dass zum Beispiel derzeit die Insolvenzrechte ausgehebelt sind, das ist eigentlich ein krimineller Akt, wenn ein Unternehmer insolvent ist und trotzdem weiter am Markt agiert. Und hier wir eine derzeitige Corona-Strategie haben der Regierungen, die sogar sagen, wir fördern eine Insolvenzverschleppung. Also da wird mir wirklich regelrecht schlecht, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Und solche Dinge kann man natürlich auch nicht kalkulieren, wenn man seriös aufgestellt ist. Insofern hat sich dieser Crash hingezogen, aber er läuft ja nun gerade offenbar ab. Es ist auch gut so, denn wir brauchen endlich eine Erneuerung, so kann es nicht gehen. Ich habe mir damals Gedanken gemacht, wo ist der sicherste Platz der Erde, denn für mich war eines wichtig, ich möchte gerne nicht noch einmal umziehen. Und so habe ich nach bestimmten Kriterien gesucht, keine Atomkraftwerke, keine Plattentektonik, also keine Erdbeben, keine Vulkane, ein gemäßigtes Klima, wo man sich selbst ernähren kann, dünn besiedelt, keine Rohstoffe, die Begehrlichkeiten ausüben und viele Faktoren. Wir leben hier so ein bisschen wie die Kinder von Bullabü. Also das waren für mich eben halt die Dinge. Und es geht auch nicht um das Land, sondern es geht, also um den Staat, sondern es geht um das Gebiet, in dem man lebt. Die Erde ist eine Kugel und wenn man lange genug geradeaus läuft, kommt man am Ursprungsort wieder raus. Und deshalb ist es so, dass wir hier versuchen müssen zu sehen, wo lebt oder überlebt man am besten in kritischen Zeiten. Das war meine Frage, die ich gestellt hatte. Und dann kamen zwei Gebiete dabei raus. Das kann ich jetzt nicht im Detail erklären. Eins war eben halt Cape Breton, ein anderer Bereich war in Sibirien, in einem bestimmten Bereich, wo bestimmte Kriterien erfüllt waren. Aber wenn man ins Ausland geht und will dort Immobilien kaufen, dann hat man natürlich ein Problem, dass man keine Ahnung und keine Erfahrungen von dem Land hat. Und ich kann da nur für Kanada sprechen. Da sind ganz wichtige Dinge eben halt zu berücksichtigen. Zum Beispiel, kann man als Ausländer überhaupt in dem Land Grundstücke kaufen. Grund und Boden. Ich bin persönlich ein Freund von Grund und Boden, nicht von Immobilien, die fertig sind. Zumindest nicht hier in Kanada, zumindest hier nicht in Cape Breton. Da haben die Erfahrungen gezeigt mir, dass das teurer ist teilweise als selbst zu bauen, weil man auch Schiffbruch erleiden kann. Nicht muss. Wenn man über große Erfahrung verfügt, ist die Welt anders. Wenn man nicht über große Erfahrung verfügt, da sollte man lieber vorsichtig sein. Ich bin da sehr auf Sicherheit ausgelegt. So, wichtig ist zum Beispiel zu prüfen, wer ist der Eigentümer des Grundstücks? Ist das Land richtig vermessen worden? Was in Deutschland normal ist, muss in anderen Ländern wie hier zum Beispiel nicht normal sein. Gibt es eine Bebauungsgarantie? Also darf ich das Land auch bebauen? Es darf natürlich keine Bebauungspflicht sein, wie man es in Deutschland kennt, nach dem Motto, jetzt kaufe ich mir dann ein Grundstück in Kanada und plötzlich sagt einer, ich muss innerhalb von 5 Jahren dort ein Haus gebaut haben, andernfalls wird mir das Grundstück wieder enteignet. So ist das ja in Deutschland. Also das darf natürlich nicht sein. Dann ist ganz wichtig, wenn man mit einem seriösen Landerschließer arbeitet, erstmal spricht er meine Sprache, zweitens, für mich jetzt als Deutschsprachiger, gibt es ein Umtauschrecht. Ein Umtauschrecht finde ich unglaublich wichtig. Das haben fast ganz wenige nur. Aber das ist für mich ein absolutes Qualitätsmerkmal. Was bedeutet das? Ich kaufe ein Grundstück aus Deutschland, weil ich kann im Moment auch in Kanada aufgrund dieser Covid-Maßnahmen nicht reisen. Ich kaufe mir aus Deutschland ein Grundstück. Ich sag mal 10.000 Quadratmeter, gute Lage, kostet, was weiß ich, 40.000 Euro in einer Top-Lage, wo man voll erschlossen mit allem drum und dran und mit Wasserzugang und so weiter. So, und jetzt sage ich, Mensch, klingt toll, habe mir Bilder angeguckt, gefällt mir auch und ich kaufe das. Und dann ist es gut, wenn es dann so etwas gibt wie ein Umtauschrecht. Und dieses Umtauschrecht bedeutet, dass der Käufer ein Leben lang die Möglichkeit hat, dieses Grundstück wieder umzutauschen, wenn er irgendwann später hier ist und guckt es sich an und sagt, ach, eigentlich gefällt es mir doch nicht so, ich möchte es wieder umtauschen gegen ein anderes Grundstück, dann ist das jederzeit möglich. Vorausgesetzt, er hat das Grundstück natürlich noch nicht verändert. Das finde ich ist schon eine ganz wichtige, ein wichtiges Indiz für eine seriöse, für ein seriöses Produkt, auch was man dann bekommt. Nämlich das Grundstück ist ja jetzt ein Produkt, weil wenn da irgendwelche Probleme mit wären, dann wird der Verkäufer das ja immer wieder zurückbekommen. Es geht um einen Landerschließer, nicht um ein Maklergeschäft. Auch das ist wichtig. Das heißt, man kauft direkt vom Verkäufer, vom Eigentümer und nicht über einen Makler, der als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer agiert, wo 3 Positionen sind, Käufer, Verkäufer und Makler, sondern nur 2, Verkäufer und Käufer. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Sache. Also das sind Dinge, die man besprechen kann. Aber ich will nur mal so ein paar Dinge hier ansprechen, weil das sind die Dinge, die mich permanent belasten, auch in Form meiner Mails, die fragen, wie ist denn das und worauf muss man achten und so weiter. Dann auch, wie ist die Straßenwartung? Ist die organisiert? Was ist im Winter mit Schneeräumen? Wenn mal beispielsweise Schnee ist, komme ich da noch raus oder bin ich da irgendwo fest und komme dann eben halt erst wieder im Frühjahr raus, wenn der Schnee abgetaut ist. Das sind durchaus ernste Dinge. Dann auch die Frage, gibt es dort Nachbarn? Sind die freundlich? Kümmern die sich um einen? Und so weiter. Das sind ganz viele Dinge. Es ist ein fremdes Land, mit dem man sich dann beschäftigt. Die Aufgaben eines Landerschließers ist vor allem auch eines, das ist der sogenannte After-Sales-Service. Das bedeutet, mit dem Verkauf ist es nicht durch, sondern es sollte dann auch noch ein Service nach dem Verkauf da sein. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Denn wenn man hier irgendwann tatsächlich sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Grundstück als Kapitalanlage, ich sag mal, da kann man nicht viel falsch machen. Selbst wenn die Preise sich halbieren, dann würden ja aus 10.000 Quadratmeter keine 5.000 Quadratmeter werden, wenn man es dann nicht verkauft, sondern es bleiben 10.000 Quadratmeter. Genau wie aus einem Kilo Gold dann keine 500 Gramm Gold werden, wenn die Preise sich reduzieren würden um die Hälfte. Also was der After Sales Service ist, sind eben halt Dinge wie, ich komme hier irgendwann her und möchte dann vielleicht doch mir ein Haus bauen. An wen kann ich mich wenden, ein Haus zu bauen? Wie funktioniert das? Das ist übrigens ja alles viel entspannter, als man glaubt. Die Frage ist, ich möchte ein Bankkonto hier in Kanada eröffnen. Dann sitzt man mit so einem Bankbearbeiter zusammen und dann erzählt er einem etwas über ein Checking Account oder ein Saving Account oder über irgendwelche bestimmten Kostenstrukturen in lupenreinen Englisch. Und man ist dann doch als Ausländer dann doch manchmal ein bisschen gehemmt, dann bestimmte Dinge zu ergründen, weil es nicht so ganz einfach ist, das zu verstehen. Oder man möchte eine kleine Firma gründen. Und wie geht das? Wie macht man das? Wie geht man zum Notar? Auch eine relativ einfache Geschichte. Aber es ist gut, wenn jemand da ist, der einem dabei hilft. Migration. Jemand möchte emigrieren, das heißt, er möchte gerne eine Permanent Residence haben. Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland, aber es ist nicht mal eben so einfach. Im Moment ist da ja sowieso ein bisschen Stillstand der Rechtspflege, weil Deutschland ja momentan so, Deutschland, weil die Welt ja momentan aus den Angeln gewissermaßen gehoben wurde und keiner so richtig weiß, in welche Richtung entwickelt sich überhaupt diese Welt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist natürlich schon ein bisschen Blindflug, mit dem die Menschen alle unterwegs sind. Aber ich halte es trotzdem für wichtig, jetzt neben der geistigen Ausrichtung, wie wir immer sprechen, fest an dem Boden und wirklich dem Licht ausgerichtet, trotzdem auch, nicht nur trotzdem, gerade deshalb auch die sachlichen und finanziellen Dinge eben halt so gut es geht zu regeln. Und im Moment sind die Dinge eben halt eingeschränkt. Also wer dazu Fragen hat, der mag mich gerne auch dazu fragen. Und ich kann doch gerne was dazu sagen. Es ist durchaus wichtig zu diversifizieren und ein Grund und Boden, wer das haben möchte, in einem rechtssicheren Land. Und ich halte dieses Land Kanada hier, wo wir hier sind, speziell für rechtssicher, auch wenn in alternativen Szenen immer wieder irgendwelche Dinge auch erklärt werden. Ich beschäftige mich wirklich sehr intensiv mit diesem Land, aber Kanada ist größer als Europa. Und wenn man weiß, dass wir hier an der Ostküste, wenn wir jetzt hier nach Vancouver fliegen, das ist fast genauso weit wie von hier nach Frankfurt. Also man darf das nicht vergessen. Das eine ist aber ein Interkontinentalflug und das andere ist ein Cityhopper. Wir haben auch 4 verschiedene Zeitzonen alleine in Kanada. Also man muss einfach wissen, wie groß das ist. Deshalb kann man nicht einfach nur von Kanada sprechen, wenn man eine Bewertung eines Landes macht, sondern man muss dann schon sprechen von dem entsprechenden Gebiet. Ich sage ja auch nicht, wie ist es denn bei euch in Europa, weil ich zwischen Sizilien und Finnland ganz klar unterscheiden muss. Das möchte ich an der Kante hier nochmal ganz kurz zum Besten gegeben haben. Und das ist auch schon der zweite Teil jetzt meines Podcasts gewesen, nur 21 Sekunden. Wunderbar, ich freue mich, damit bin ich durch. Ich melde mich in Kürze wieder mit dem nächsten Podcast. Was dann kommt, weiß ich noch nicht, vermutlich das Thema Edelmetalle und ich werde dann in Details, wie zum Beispiel Investmentfonds und so weiter, nochmal später eingehen. Okay, in diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao, tschüss.